Ja, lieber Herr Leuders, lieber Herr Holzbrecher, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. In der Tat ist es spannend, dass an der Stelle, wo ich gerade arbeite, spannend ist wirklich der richtige Ausdruck, weil es um Veränderungen geht, die weit über das hinausgehen, was wir so als bewahren. Bewahren ist ja das Normale. Ja, wenn was verändert werden soll, habe ich den Eindruck in meiner Berufserfahrung, dass immer erstmal alle erschrecken, um Gottes Willen. Was soll verändert werden? Was wird sich ändern und was bedeutet es für mich? Und ich habe so jetzt die Erfahrung gemacht, dass durch den Regierungswechsel Veränderungen im Gange sind, die schon sehr grundlegend sind und deshalb auch so was, ich nehme das manchmal wahr, wie so eine Art Kulturkampf, weil da so unterschiedliche Positionen deutlich werden. Das Thema, wofür Sie mich eingeladen haben, ist die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg inklusiv und ganztägig. Und genau diese beiden Bereiche, inklusiv und ganztägig, sind schon eine Veränderung in Baden-Württemberg an zwei Stellen, die natürlich das bisherige klassische Schulsystem, wie wir es haben, doch erheblich verändern, wenn wir das ernst nehmen. Und ich möchte natürlich eingehen auf die Gemeinschaftsschule mit dem Fokus, worin unterscheidet sie sich von anderen Schularten. Wir haben ja immer noch Schularten, das ist ja auch so unser Problem, dass wir in Schularten denken und jetzt kommt plötzlich eine Schulart, die, von der ich persönlich denke, das ist ein pädagogisches Konzept mehr denn eine Schulart. Das ist ein bisschen störend für mich, dass wir hier den Eindruck erwecken, wir machen jetzt noch eine weitere Schulart. Eigentlich machen wir ein neues Konzept und ich hätte mir immer gewünscht, dass wir dieses Konzept von dem Lernkonzept oder dem pädagogischen Konzept, was drinsteckt, in allen Schularten implementieren. Und das ist also die erste Frage, was unterscheidet Sie von den anderen Schularten? Dann würde ich eingehen auf die Inklusion und dann auf das Thema Ganztagsschule, wie wir uns das vorstellen, wie das in der Gemeinschaftsschule läuft. Und am Schluss die Frage, eine Schule für alle. Geht das oder wie geht das, worüber wir dann insgesamt in eine Diskussion einsteigen könnten? Wir haben inzwischen, ja, wir hatten zunächst mal beginnend 42 Standorte in Baden-Württemberg, wo die Gemeinschaftsschule eingeführt ist. Und wir haben jetzt weitere 87 Gemeinschaftsschulanträge, sodass wir sagen können, wir haben dann mit Beginn des nächsten Schuljahres 129 GMS, so nennen wir die gekürzt, also Gemeinschaftsschule GMS. Und hier in Freiburg sind es 8 Gemeinschaftsschulen, die vor fast einem Jahr starteten und im kommenden Schuljahr kommen nochmal 14 hinzu. Die Gemeinschaftsschule, ja, was ist das Charakteristische an dieser Gemeinschaftsschule im Vergleich zu anderen Schularten? Das Wichtige ist, dass hier vorgesehen ist, dass Kinder und Jugendliche länger gemeinsam lernen, unter Verzicht auf die äußere Differenzierung nach Schularten oder auch, wie das zum Beispiel bei der Gesamtschule ist, dass man eine Gesamtschule hat, die intern dann wieder differenziert wird, so dass man intern quasi diese Schularten abbildet. Man hat dann in den Gesamtschulen Hauptschulzug, Realschule und Gymnasialzug und genau dieses Denken in Schulartkästchen sollte wegfallen. Es ist die Ausrichtung auf den Lernenden, auf das lernende Subjekt und auf das je individuelle Vorankommen dieses einzelnen Lernenden, aber eben in der Gemeinsamkeit. Die Gemeinschaftsschule setzt deshalb eine spezifische Pädagogik voraus. Es wird oft von neuer Pädagogik oder neuen Lernformen oder innovativer Pädagogik gesprochen. Persönlich schrecke ich da immer ein bisschen zurück davor, weil ich denke, diese Lernformen, die gibt es schon auch in der Reformpädagogik. Das ist nicht wirklich etwas Neues. Es kommt auf die Haltung meines Erachtens an. die Haltung auch als pädagogische Größe, gehe ich mehr vom Fachlichen her, von der Schulart, mit der ich dann immer eine spezifische Fachlichkeit verbinde, oder komme ich vom Lernenden her und sehe dessen Entwicklungspotenzial, das dann so weit wie möglich ausgefaltet werden sollte. Und dann habe ich natürlich nicht das Schulartkästchen. Ich habe zum Beispiel eine Gemeinschaftsschule, die kenne ich schon sehr lange, schon als Werkrealschule in Berger Treute im schönen Oberland, da in der Nähe vom Bodensee. Da hat der Schulleiter schon seit vielen Jahren den Schülern und Schülerinnen Angebote gemacht, die über das Curriculum dieser Werkrealschule oder ursprünglich Hauptschule hinausgehen, indem er nämlich Realschulaufgaben oder mit Büchern aus der Realschule oder Gymnasium angeboten hat. Und da gibt es nun einzelne Schüler, die gab es auch schon, bevor diese Schule Gemeinschaftsschule wurde, die sind in Mathematik zum Beispiel auf das Level eines Gymnasiasten gekommen, aber waren halt in Englisch oder Deutsch vielleicht auf dem Level eines Hauptschülers oder eines Realschülers. Und das ist ein großer Unterschied natürlich. Wenn das eine reine Schulartdenke bleibt, Werkrealschule, dann darf dieser Schüler nur in diesem Level bleiben, das eben für die Werkrealschule vorgesehen ist. Und das ist eine völlig andere Denkweise, die uns, weil wir eine ganz andere Tradition haben, natürlich auch durchaus Probleme macht. Dieses längere gemeinsame Lernen soll über die Grundschulzeit hinaus bei der Gemeinschaftsschule bis zum Ende der Sekundarstufe 1, also 10. Klasse, gehen. Und das Lernen erfolgt nicht im Klassenverband. Der Klassenverband geht ja davon aus, dass Kinder und Jugendliche, die eines Altersjahrgangs, dass die ungefähr gleiche Lernstände haben oder Entwicklungsstände. Und wir wissen natürlich heute aus vielen Studien, das lässt sich auch empirisch absichern, dass zum Beispiel der Altersjahrgang sehr weit auseinander differiert in dem, was gekonnt wird oder wie die kognitive Entwicklung ist oder die emotionale Entwicklung. Das geht weit auseinander. Professor Hasselhorn in Frankfurt ist einer von denen, die das untersucht haben und wo man einiges auch erkennt, nicht? Dass zum Beispiel bei Achtjährigen der eine vergleichsweise so weit entwickelt ist wie ein Zwölfjähriger und der andere vielleicht wie ein Fünfjähriger. Und deswegen gibt es diese altershomogenen, gleichartigen Lern- und Entwicklungsstände überhaupt nicht. Deswegen gibt es nicht den Klassenverband, sondern es gibt die Lerngruppe. Und die Lerngruppe ist zwangsläufig per se heterogen, davon wird ausgegangen. Es gibt dann Lernangebote für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihren individuellen, intellektuellen oder sozialen Voraussetzungen. Dies schließt auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderung ein. Und innerhalb der Gemeinschaftsschule sind deshalb mehrere Bildungswege und Abschlüsse in einer Schulart enthalten. Das heißt, wenn man noch in Schularten denkt, dann könnte jemand dort den Hauptschulabschluss erreichen, es könnte jemand den Realschulabschluss erreichen und es ist jemand auf dem gymnasialen Lernniveau. Das können Sie sich vorstellen, wenn wir von unserer traditionellen Art zu unterrichten ausgehen, die ich zumindest noch erlebt habe als Schülerin und auch erlernt habe, hier zum Beispiel an dieser pädagogischen Hochschule, ist es natürlich was ganz anderes bezogen auf das, was Lehrerinnen und Lehrer können und wie sie agieren müssen im Unterricht, beziehungsweise um die Lernsituation zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu machen. Wir haben in der Gemeinschaftsschule im Gegensatz zu allen anderen Schularten eine verpflichtende Ganztagsschule. Das haben wir sonst nicht. Es gibt sonst immer die halbgebundene Form und es muss immer die Möglichkeit in den anderen Schularten da sein, für Eltern zu wählen, ob die Kinder am Ganztagsbetrieb teilnehmen oder nicht. Und das bedeutet natürlich, dass ich verpflichtende Inhalte dann nicht in einem Ganztagsbetrieb anbieten kann. Und das ist eine wesentlich andere Form, wenn die Ganztagsschule verpflichtend ist. Außerdem ist die individuelle Förderung jedes einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin im Fokus. Jeder Einzelne soll individuell so gefördert werden, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Das bedeutet für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie erstmal diagnostizieren müssen, wo steht denn dieser Schüler? Das machen wir ja sonst nicht, weil wir davon ausgehen, das ist eine homogene Lerngruppe, die sind alle ungefähr auf dem gleichen Level und dann kann ich einfach für alle die gleichen Angebote machen. Ich habe selber durch eine Rückmeldung von meinem Sohn, der vor vielen Jahren in der 11. Klasse aus dem deutschen Gymnasium nach Australien gegangen ist, und der hat erlebt dort als Schüler, dass zunächst mal mit ihm Interviews geführt wurden, Tests gemacht wurden, um in jedem Fach festzustellen, wo steht denn der an dieser, wo steht der zum Beispiel in Englisch oder in Mathematik. In Englisch hat er Zusatzunterricht bekommen, damit er auf das Level der Native Speaker kam. In relativ kurzer Zeit war das ein richtiger, viele Stunden, die da zusätzlich angeboten wurden. Und in Mathematik, da war er den anderen weit überlegen. Da hat man für ihn extra einen Kurs in der Woche an der Universität eingerichtet. Auf der einen Seite, damit er selber sich dort weiterentwickeln konnte. Und auf der anderen Seite hat er Tutoriatsaufgaben bekommen oder Mentorenaufgaben für schwächere Schüler, wobei er natürlich auch eine Menge an sozialer Kompetenz dann erwerben konnte. Und das war eine sehr stark individualisierte Förderung, wovon er heute, das ist jetzt lange Jahre her, immer noch spricht, dass das für ihn die interessanteste Erfahrung war, dass er als Schüler so ernst genommen wurde, dass man wirklich sich ganz intensiv mit ihm beschäftigt hat. Neue Lernkultur, das ist auch so ein Wort, das sage ich immer in Anführungszeichen, denn auch das ist nicht unbedingt neu. Bei der Gemeinschaftsschule gibt es eine, zumindest sagen wir mal in der Theorie, und es sollte auch in der Praxis so sein, die Lehrer werden auch so fortgebildet, man braucht klar strukturierte, zielorientierte Impulse von Seiten der Lehrkräfte. Das ist also, der Lehrer ist nicht nur, wie das momentan immer in der Presse manchmal kolportiert wird, einfach ein Lernbegleiter, sondern der Lehrer hat eine starke Führungsrolle, indem er nämlich Ziele beschreibt, die erreicht werden sollen, und dann erst können Schülerinnen und Schüler auch selbstständig lernen, in Lernateliers lernen, kooperative Lernformen, selbstorganisiertes Lernen. Wir brauchen also eine Balance zwischen starken Lehrerimpulsen, die ganz klar zielorientiert sind, mit selbstorganisierten Lernphasen und mit kooperativen Lernformen und eben auch Projekten, die entsprechend für verantwortliche gemeinsames Lernen sorgen. Die Schule wird darüber hinaus, und das fordert auch der Ganztag ein, als Lebensraum gesehen, noch stärker oder überhaupt stärker als in den klassischen Schularten, die vielleicht noch stärker halbtagorientiert sind. Gemeinschaftsbildende Aktivitäten sind sehr wichtig. Ganz bedeutsam ist der Kontakt zu den Eltern, die sehr stark als Partner gesehen werden, noch stärker vielleicht als in anderen Schularten. In der Gemeinschaftsschulen werden die klassischen Schulnoten durch differenzierte Leistungsbewertungen ersetzt, also durch Feedbacks, die hilfreich sind, hilfreicher als wenn ich nur einfach eine Note mache. Ich muss sagen, das habe ich auch als Lehrerin schon so gemacht. Wenn ich irgendwo eine 3 drunter schreibe unter einen Aufsatz, dann weiß der Schüler nicht unbedingt, an welcher Stelle könnte ich mich verbessern oder wo mache ich es gut. Deswegen habe ich das schon als Lehrerin oder habe mich als Lehrerin bemüht, Schülern eine qualifizierte Rückmeldung zu geben, damit sie wussten, an welcher Stelle habe ich Übungsbedarf, aber wo bin ich auch schon ganz gut. Eine Note allein sagt eben nicht so viel aus. Auf eine Klassenwiederholung im herkömmlichen Sinn wird verzichtet. Es gibt kein Sitzenbleiben. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der einzelne Schüler im einzelnen Bereich entsprechend individuell weiter sein kann als in einem anderen. Das macht überhaupt keinen Sinn, dann so standardisiert Notendurchschnitt auszurechnen und die üblichen Sitzenbleiber Standards sozusagen da zugrunde zu legen. Das macht bei dieser Pädagogik überhaupt keinen Sinn. In der Gemeinschaftsschule werden im Augenblick aktuell die Bildungspläne aller Schularten zugrunde gelegt. Wir sind gerade dabei, neue Bildungspläne zu erstellen. Und zwar die Bildungspläne zwangsläufig von Hauptschule, Realschule und Gymnasium, weil wir ja alle Standards für die Schülerinnen und Schüler anbieten müssen, weil sichergestellt sein muss, dass der Einzelne so weit wie möglich kommen kann. Für Schülerinnen und Schüler, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf oder ein sonderpädagogisches Bildungsangebot brauchen, verwenden die Lehrkräfte in den Gemeinschaftsschulen derzeit die Bildungspläne der verschiedenen Sonderschulen. An der Stelle können Sie sich vorstellen, welche Ansprüche im Augenblick auf diese Lehrkräfte zukommen. Und das merkt man auch. Die sind begeistert, aber auch zum Teil am Anschlag. Das muss man auch wissen. Und vielleicht an der Stelle ein Gedanke, den ich schon auch am Anfang hatte. Wenn wir eine Schulart oder ein pädagogisches Konzept einführen wie die Gemeinschaftsschule, dann gibt es ja in der Politik immer so die Aussagen in der Öffentlichkeit, wir machen die Gemeinschaftsschule, weil das ist besser als alles andere. Und das stimmt natürlich erstmal noch nicht. Ja? Das ist schon auch ein gewisses Abenteuer und ein gewisses Risiko. Da muss man viel dazu beitragen, dass es wirklich so gut wird, wie wir glauben, dass es ist. Und da gehören Gelingensfaktoren dazu, die jetzt hier die Hochschullehrer alle kennen durch ihre Forschung und die wir vielleicht auch über die HETI-Studie uns zu Gemüte führen können, was da alles dazugehört, dass Lernen gelingen kann. Aber wir können, wenn wir was Neues machen, nicht behaupten, gleich am Anfang, das ist besser als das Alte. Wenn irgendwo was Neues entwickelt wird in der Industrie, wenn es ein Auto ist, ja, dann ist es noch ein bisschen einfacher, da haben wir es nicht mit Menschen zu tun, da macht man dann so einen Elchtest und sieht, der Prototyp funktioniert vielleicht noch nicht so gut. Wenn das im Bildungsbereich passiert und es sind Menschen damit im Spiel, die ja um deren Zukunft es geht und wo wir alles tun müssen, dass das gelingt, dann ist das eine besondere Herausforderung, da auch alles zu tun, damit es wirklich gut wird. Und ich habe immer so eine gewisse Hemmschwelle, einfach zu sagen, das ist besser, weil. Das ist besser unter bestimmten Bedingungen, weil. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese Schulform, dieses pädagogische Konzept richtig ist, auch aus normativen Überlegungen, weil wir in einem demokratischen Kontext leben. Und weil es wichtig ist, gemeinsam mit allen anderen in dieser Welt zu leben und nicht die Menschen in Kästchen einzuteilen oder in Kasten oder in Stände. Das ist ja ein Abbild der Ständegesellschaft, wenn wir diese verschiedenen Schularten in diesen Kästchen so belassen. Aus meiner persönlichen Überzeugung. Also es hat immer auch einen normativen Aspekt. Ja, zurzeit, ich bin bei den Bildungsplänen etwas ausgeufert jetzt, zurzeit werden die Bildungspläne neu gemacht und es soll dann ein gemeinsamer Bildungsplan in der Sekundarstufe 1 für alle Schularten, schulartübergreifend, sichtbar gemacht werden. Da hat es ja heftige Debatten gegeben, die Gymnasialen sagten, wir brauchen einen eigenen Bildungsplan. Wenn ich aber nun die gymnasialen Standards in den Fächern auch in der Gemeinschaftsschule habe, dann ist es ja logisch, dass in der Gemeinschaftsschule alle diese Standards, die heute in verschiedenen Schularten stecken, abgebildet werden. Und deswegen ist der eigene Plan für die Gymnasien wiederzufinden, zwangsläufig auch in dem SEC-1-Plan, der alle diese Standards und alle Teile des Bildungsplans enthalten muss. Das ist auch ein Paradigmenwechsel fast, uns die Pläne vorzustellen, sozusagen als Ganzes mit Differenzierungen und hinterlegt mit entsprechenden unterschiedlichen Aufgaben oder Lernjobs, wie das manchmal auch genannt wird. Das ist für unser Denken in Schularten ganz schwer. Wenn Sie im Internet mal nachschauen nach den kanadischen Bildungsplänen, die sind sehr ausdifferenziert und da findet sich auch ganz viel Unterstützungsmaterial für die Lehrerinnen und Lehrer. Bei uns haben wir dieses Unterstützungsmaterial, also zum Beispiel unterschiedliche Aufgaben für die individuell unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler, die müssen die Lehrerinnen und Lehrer zum Teil noch selbst erstellen, weil das alles entwickelt werden muss. Und deswegen ist es auch so, ja, doch eine große Herausforderung für die Lehrkräfte. Der eigene Bildungsplan für das G8, G8 ist ja immer noch das reguläre Gymnasium, die G9-Gymnasien sind Erprobungsschulen, obwohl die Eltern dort sehr massiv drauf hinstürmen, wie wir wissen. Dieser G8-Plan, der muss natürlich deshalb sehr eng abgeglichen werden, auch mit dem Plan der Gemeinschaftsschule bzw. der Sekundarstufe 1. Wir sagen nun, die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsstarke Schulart, die hohe Anforderungen an alle Beteiligten stellt. Es wird immer wieder gesagt, die Qualität wird sinken, die Leistung wird zurückgehen. Und ich habe mich mit dem finnischen System auch längere Zeit beschäftigt und da gibt es einen interessanten Vergleich über Deutschland und Finnland, was den Stil in der Bildungspolitik, in dem Diskurs angeht. Die Finnen haben vor vielen Jahren, bevor sie das Schulsystem verändert haben, erstmal gesellschaftlichen Diskurs eingeleitet mit der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, welche Werte sollen gelten und wie soll dann die Schule aussehen. Und die haben 2 Jahre gebraucht, bis sie zu einer Antwort kamen, die dann aber konsensual war. Und bei uns werden solche Prozesse nicht geführt. Und wenn dann Veränderungen kommen, dann gibt es immer, und das nennt eine Forscherin, die das mal verglichen hat, als konfliktintensiven Politikstil. Bei uns kommt es immer zum Schlagabtausch, während Veränderungen umgesetzt werden. Und das war eben jetzt auch bei der Gemeinschaftsschule so, sodass manchmal so ein ja fast kampfartige Erscheinungen in der Öffentlichkeit zutage treten. Da wir nun wollen, ja, dass diese Gemeinschaftsschule leistungsstark ist, aber auch stärker für soziale Gerechtigkeit sorgt, haben wir, weil wir das jetzt im Augenblick behaupten können, aber noch nicht wissen können, haben wir eine wissenschaftliche Begleitung eingesetzt. Da ist auch die PH Freiburg beteiligt, wenn ich es richtig weiß, die Uni Tübingen, PH in Weingarten, Heidelberg und Freiburg. Und in dieser Arbeitsgruppe sind 11 Wissenschaftler und Sie sind, glaube ich, mitbeteiligt, Herr Leuders, und vom Institut für mathematische Bildung in diesem Fall und Frau Schönknecht vom Institut der Erziehungswissenschaften. Die Begleitforschung, so hoffen wir, liefert Hinweise zur Weiterentwicklung der GMS und vor allen Dingen der Lehrerbildung und der Professionalisierung der Lehrer. Wir wissen ja, dass im Augenblick auch eine heiße Diskussion über die Lehrerbildung gerade sehr aktuell ist, weil auch da gibt es nicht so schnell eine Einigung, wie wir es uns gewünscht hätten. Dann gibt es unterschiedliche Positionen. Wenn wir nun die Inklusion betrachten, dann ereilt uns hier quasi von außen, aus einem anderen Rechtskreis, EU-Recht, internationales Recht, die Verpflichtung zur Inklusion. Und wenn ich die Inklusion ernst nehme, dann passt dazu eigentlich das gegliederte Schulsystem, wie wir es haben, das eher exklusiv ist, also in Kästchen aufgeteilt ist, überhaupt nicht. Spätestens bei dieser Anforderung der Inklusion wird deutlich, dass wir klassisch ein System haben, das nicht so richtig passt. Ja, wenn ich also Inklusion zu einer Zergliederung und Fragmentierung passt überhaupt nicht. Und Inklusion ist nun speziell definiert, es ist nicht Integration, also Integration würde heißen, Teile, die getrennt wurden, werden wieder zusammengeführt. Inklusion meint, dass gar nicht erst getrennt wird, sondern dass alle zusammengehören. Und im schulischen Kontext heißt das, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in die Schule gehen, in die alle anderen Kinder auch gehen, wenn denn die Eltern das auch wollen. Inklusion ist dabei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht nur eine schulische, sie betrifft ja alle Lebensbereiche, es geht weit über die schulische Bildung hinaus, es geht um gesellschaftliche Teilhabe. Zentrale Fragen sind, wie Inklusion nach der schulischen Bildung, also auch im beruflichen Bereich, umgesetzt wird und wie die Gesellschaft sich der Herausforderung des Miteinanderlebens, der Teilhabe, wie sie sich dieser Aufgabe stellt. Wenn wir von Inklusion reden, dann habe ich die Erfahrung gemacht, im Kultusministerium ist die Inklusion bei der Sonderschule angesiedelt gewesen. Und das bedeutet ja, das ist schon wieder eine fragmentarische Sicht. Die Sonderschule gehört irgendwie zu denen oder ist verantwortlich für den Bereich, wo diese Menschen mit Behinderung stecken. Und jetzt gibt man diese Aufgabe dem Sonderschulreferat. Es muss aber, und das ist jetzt ganz wichtig, in allen Schularten mitgedacht werden. Das haben wir jetzt die letzten 2 Jahre intensiv betrieben, dass es nicht nur an einer Stelle angesiedelt ist und dass keiner sich nicht damit beschäftigen kann. Es geht wirklich darum, allen Kindern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Gemeinschaftsschulen sind von vornherein inklusiv konzipiert. Das bedeutet, dass auf Wunsch der Eltern Kinder mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot selbstverständlich die Gemeinschaftsschule besuchen können und in den heterogenen Lerngruppen dabei sind. Das entspricht genau der UN-Behindertenkonvention über die Rechte behinderter Menschen, wo es da in Artikel 24 heißt, die Vertragsstaaten erkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung an. Sie befähigen Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern. Deutschland hat diese Konvention unterzeichnet und alle Länder sind aufgefordert, sie umzusetzen. Das ist besonders schwierig dann, wenn man wie Baden-Württemberg ein sehr, sehr ausgeprägtes und immer für sehr gut befundenes Sonderschulsystem hat, mit sehr vielen Einrichtungen, Schulbauten und so weiter. Der Koalitionsvertrag sagt nun, wir werden Artikel 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung im Schulbereich konsequent umsetzen. Der Anspruch der Kinder mit Behinderung auf sonderpädagogische Förderung in der Regelschule wird gesetzlich verankert. Wie funktioniert es, wenn wir etwas gesetzlich verankern? Da wird gearbeitet im Kultusministerium an einer sogenannten Kabinettsvorlage, die dann dem Ministerrat vorgelegt wird. Eine solche zu erstellen ist auch schon ein Abenteuer, weil nämlich bis das reif ist für den Ministerrat, müssen ganz viele Feedbackschleifen in die Fraktionen, in die bildungspolitischen Arbeitskreise beider Fraktionen. Und da geht es immer hin und her, da wird um Worte und Sätze und natürlich auch um Ressourcen gerungen. Und wir haben intern einen Text einer Kabinettsvorlage, da muss dann das Finanzministerium zustimmen, weil die gucken aufs Geld. Und da müssen ja das Sozialministerium zustimmen, da sind eine ganze Menge Akteure beteiligt. Wir wollten, ich sage es mal vorsichtig, wir wollen eigentlich diese Kabinettsvorlage zur Inklusion nach der Sommerpause einbringen. Und das hat sich schon verzögert. Ja, das geht in der Politik manchmal sehr, sehr langsam. Man denkt, man kriegt es jetzt ins Kabinett, dann gibt es nochmal eine Rückfrage oder es gibt Schwierigkeiten bei der Finanzierung, dann muss man das alles nochmal neu überdenken. Aber wir wollen auf jeden Fall eine Schulgesetzänderung in Richtung Inklusion oder hinsichtlich der Inklusion für das Schuljahr 2014-15 erreichen. In diese Arbeiten zur Schulgesetzänderung fließen auch Erkenntnisse aus der Schulversuchsphase ein. Wir haben ja Schulversuche in Baden-Württemberg in 5 Modellregionen. Auch Freiburg ist eine solche Modellregion und die geht bis zum Ende des Schuljahres 13/14. Ein wesentlicher Punkt in der Kabinettsvorlage ist, dass die Eltern ein Wahlrecht erhalten. Sie sollen nach qualifizierter Beratung selbst entscheiden, ob ihre Kinder eine Sonderschule oder eine allgemeine Schule besuchen sollen. Und da ist es nun auch nicht ganz einfach, weil wir ja Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf weil wir da möglicherweise bauliche Veränderungen brauchen. Und das sind die kommunalen Landesverbände, also die Kommunen sind natürlich hinterher, dass wir nicht etwas entscheiden, was ihnen nachher neue Kosten verursacht. Das ist ja immer das Problem dabei. In Bremen hat man das Problem so gelöst und so schwebt es uns im Moment vor. Die Eltern haben das Wahlrecht, dass ihr Kind in eine allgemeinbildende Schule geht, aber nicht unbedingt auf eine spezielle. Wenn da noch Umbauten notwendig wären, wenn man Fahrstuhl einbauen müsste, solche Dinge, die müssen natürlich immer bedacht werden. Und da sind wir noch nicht endgültig politisch im Konsens, wie das bei uns am Ende ausgeht. Die Eltern melden im Augenblick an den Gemeinschaftsschulen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an. Wir haben insgesamt dort 123 Schülerinnen und Schüler, die das in Anspruch nehmen in den Klassenstufen 1 bis 5 an den öffentlichen Gemeinschaftsschulen. Die Frage, wie inklusive Bildungsangebote realisiert werden können, ist natürlich zwingend mit der Frage der Individualisierung und Differenzierung verbunden. Jede Lerngruppe ist heterogen, bezogen auf die schulische Bildung von Menschen mit Behinderung, erhält die Frage der Individualisierung eine besondere Ausprägung. Behinderung selbst ist kein bestimmendes Merkmal einer Person. Eine Behinderung sagt nichts über den Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot aus. Entscheidend für die Entwicklung des Einzelnen ist das Maß der Einschränkung, das Maß an Einschränkungen der Aktivitäten und der Teilhabe. Es geht darum, wie Barrieren abgebaut werden können, um ein höheres Maß an Aktivität und Teilhabe für den Einzelnen zu erreichen. Das bedeutet, dass die Auswirkungen einer Behinderung im Sinne von Aktivität und Teilhabe Fragen an die Gestaltung individueller Bildungskonzepte stellen, die nicht mit den gängigen Formen von Individualisierung und Differenzierung zu beantworten sind. Bildungskonzepte für junge Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen oder massiven Kommunikations- und Bewegungsbeeinträchtigungen, sehr weitreichenden und umfänglichen Lernbeeinträchtigungen, umfänglichen Sinnesbehinderungen oder Belastungen in der sozial-emotionalen Entwicklung müssen Themen wie zum Beispiel Bewegung, Orientierung, Mobilität, Kommunikation und Beziehungen zum Gegenstand des schulischen und außerschulischen Lernens machen. Die schulische Arbeit muss also auch die jungen Menschen im Blick haben, die ihr Lernen nicht selbst organisieren können, die sich in der Gemeinschaft nicht so einbringen können und ihre Bedürfnisse offenlegen können, die nicht oder noch nicht in der Lage sind, ihre Empfindungen und Emotionen so ausdrücken zu können, dass die Umwelt sich entsprechend ihrer Bedürfnisse anpasst. Wie sichert Schule zum Beispiel, dass hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler dialogische Kompetenzen in unterschiedlichen Kontexten erwerben und erweitern? Dass Schülerinnen und Schüler mit Sprachentwicklungsstörungen Kompensationsstrategien für die Gestaltung kommunikativer Situationen erlernen und nutzen können? Oder dass Schülerinnen und Schüler mit umfassenden Auffälligkeiten im Verhalten lernen, sich selbst zu regulieren und zu steuern. Wir wissen, ich weiß es aus vielen Gesprächen mit Lehrerinnen oder auch mit Schulleitern, dass das, was dort jetzt in der Erprobungsphase ist, dass es auch teilweise sehr anstrengend ist. Man muss sich ja überlegen, wie kann das ganz konkret aussehen, zum Beispiel in einer 5. Klasse. Ich will ein Beispiel nennen von einer Gemeinschaftsschule. In einer der 4 5. Klassen befinden sich 4 Kinder mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, ein geistig behindertes Kind und 3 Kinder mit Körperbehinderungen. Die Klasse hat 2 Lehrkräfte, eine Sonderschullehrkraft und eine Lehrkraft der Gemeinschaftsschule. Die Kollegen begreifen sich als Team, stimmen ihren Unterricht gemeinsam ab, sind gleichberechtigt und sind beide für die Elternarbeit verantwortlich. Der Unterricht in der heterogenen Lerngruppe ist binnendifferenziert über Kompetenzraster, das ist ein Begriff, der wahrscheinlich bekannt ist. Kompetenzraster verleitet mich immer zu der Frage oder zu der Kritik, dass wir nicht so weit gehen dürfen, dass wir den Menschen zerrastern. Ja, das ist auch gefährlich, wenn man das zu weit treibt. Und natürlich gibt es dann diese Kompetenzraster auch für die behinderten Kinder. Und die Sonderschullehrkraft stellt spezifische Förderpläne für die behinderten Kinder auf. Und dann wird versucht, vor allen Dingen in Gemeinschaftsaktivitäten diese Kinder zusammenzubringen. Und es ist klar, dass wir hier auch Ressourcen reingeben müssen. Die Zuweisung von Stunden für die Sonderschullehrkraft erfolgt für die Sonderschule. Da gibt es bei uns Organisationserlass. Das ist ein ganz kompliziertes Gebilde. Aber Fakt ist, dass wir hier auch Sachmittel reingeben. Das ist eine Mischfinanzierung zwischen Land und den Schulträgern, den Kommunen, dem Landratsamt. Und die Erfahrungen an dieser Gemeinschaftsschule, das haben wir besonders im Blick, sind durchweg positiv. Die behinderten Kinder gehören selbstverständlich zur Schulgemeinschaft. Die Lehrkräfte sagen, es macht viel Arbeit, aber die Zufriedenheit ist groß und sie profitieren von ihrer je unterschiedlichen Profession. Bei den Ressourcen ist es so, das muss ich ganz offen sagen, dass ich manchmal höre von Schulleitern, eigentlich haben wir zu wenig Sonderschulressource an der Schule, weil die Sonderschullehrer manchmal zeitenweise, stundenweise an die Schule kommen und dann wieder weg sind. Da sind wir dabei, das anders zu organisieren, und zwar so, dass Sonderschullehrkräfte auch in ganz normalen Regelschulen verortet sind und dort Kollegen und Kolleginnen sind. Und wir werden die Lehrerbildung, und das ist nun ausnahmsweise mal politisch Konsens, so verändern, dass jeder Lehrer in jeder Lehramtsausbildung sonderpädagogische Qualifikationen in Zukunft bekommt. Die klassischen Sonderschulen, die sollen in Zukunft zu sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sich entwickeln, also SBBZ heißt es in Kurzform, und auch mit ihrer Kompetenz den allgemeinen Schulen zur Verfügung stehen. Für die Ausgestaltung inklusiver Bildungsangebote ist auch der Aufbau einer kontinuierlichen Praxisbegleitung auf der Ebene der staatlichen Schulämter erforderlich. Dafür sowie für die Umsetzung inklusiver Bildungsangebote wird es notwendig sein, dass wir in unseren künftigen Haushaltsjahren, da gibt es genaue Berechnungen, dafür entsprechende Ressourcen bereitstellen. Die Lehrkräfte, dazu habe ich schon etwas gesagt, die Weiterentwicklung der Lehrerbildung. Ich hatte geglaubt, dass ich heute Abend schon etwas Genaueres sagen könnte, aber da gab es eine Expertenrunde, das wissen Sie vielleicht, die hat Vorschläge gemacht, die aus meiner Sicht sehr hilfreich und positiv sind, dass eine stärkere Verzahnung aller Lehrämter, dass es also ein Lehramt SEC 1, 2 gemeinsam gibt, dass es da keine unterschiedliche Ausbildung mehr gibt, und im Augenblick wird es immer noch politisch diskutiert. Das weiß ich noch nicht genau, wie das ausgeht. Ich hoffe jedenfalls so, dass wir da einen ganzen Schritt vorankommen. Wenn wir jetzt zur Gemeinschaftsschule als Ganztagesschule gehen, dann müssen wir sagen, dass diese Landesregierung für diesen Ganztagsschulbereich große Ziele sich gesetzt hat und vorhat, das Schulsystem insgesamt umzustellen auf Ganztagesbetriebe. Im Augenblick ist es so, dass wir in den Grundschulbereich einsteigen wollen, dass die Grundschule verstärkt, weil ja der Kindergarten entsprechende Vorarbeit leistet, dass das in der Grundschule weitergeht und dass hier die Grundschulen verstärkt zu Ganztagsschulen umgemünzt werden. Wir haben jetzt im Augenblick 95 Anträge von Grundschulen, die zu Ganztagsschulen werden wollen. Das ist ein Antragsverfahren, die dann bei uns entsprechend genehmigt werden. Und wir müssen sehen, in Baden-Württemberg gibt es nicht unbedingt die vollumfängliche Zustimmung der Eltern. Da gibt es ganz viel Widerstände, die sagen, ja, wir wollen nicht, dass unsere Kinder die ganze Woche, jeden Tag bis nachmittags, also von morgens 8 bis nachmittags um 5 in der Schule sein wollen. Deswegen müssen wir hier drauf Rücksicht nehmen und überlegen, die gebundene Ganztagsschule für die Grundschule, machen wir die an 3 oder 4 Tagen oder lassen wir das flexibel, dass die Eltern wählen können oder die Schule bestimmen kann in Absprache mit den Eltern. Es gibt sogar bei der Grundschule den Gedanken, dass man das nur an 2 Tagen macht, aber dann wäre es so wie jetzt. Also das halte ich auch nicht für geschickt, wenn man das so macht. Das ist interessant, dass bei uns in Deutschland und speziell in Baden-Württemberg der Hang der Eltern zur Ganztagsschule nicht so positiv aufgenommen wird, wie wir das vielleicht oder wie Sie das vielleicht auch denken. Es gibt viele Eltern, die sagen, ich hätte meine Kinder eigentlich auch gerne zu Hause nachmittags, ja, und würde da selber drauf Einfluss nehmen. Wir wissen aber aus Studien, dass die Wirkung der Ganztagsschule gerade auf Kinder, die aus bildungsferneren Elternhäusern kommen, in ihrer Entwicklung, also in der Entwicklung für die Kinder, sehr positiv ist. Und aus diesem Grund, wenn man Bildungsgerechtigkeit anstrebt, dann muss man in die Ganztagsschule hineingehen. Die Ganztagsschule darf eben auch nicht von ihrer Konzeption eine verlängerte Halbtagsschule sein. Das heißt zum Beispiel, dass wir im Augenblick sehr intensiv daran arbeiten, auch in Gesprächen mit den möglichen Partnern aus dem Bereich der Kultur, der Kunst, der Jugendarbeit, wie wir Ganztagsschule rhythmisiert so gestalten, dass es pädagogisch Sinn macht, dass es abwechselnd bestimmte Blöcke gibt, Lernblöcke und Bewegungsblöcke und musisch-künstlerische Blöcke mit eben den harten Lernblöcken, wenn man so möchte. Da arbeiten wir dran und die Gemeinschaftsschule ist schon so weit, dass wir sie zur verpflichtenden Ganztagsschule gemacht haben. Das steht auch bereits so im Gesetz und es hängt mit dieser speziellen, mit diesem Lernkonzept zusammen, was ich jetzt nicht mehr weiter, denke ich, erklären möchte oder muss, denn so wie dort gearbeitet werden soll, wenn das für den einzelnen Schüler positiv zum gelingenden Lernen führen soll, dann braucht man einen Tagesrhythmus, der nicht dem klassischen Halbtageskonzept entspricht. Und deswegen denke ich, dass wir hier in den anderen Schularten entsprechend weiterkommen müssen. Ja. Die letzte Frage, die ich vorhin eingangs gestellt habe, Gemeinschaftsschule, eine Schule für alle, geht das oder wie geht das? Persönlich bin ich überzeugt, das geht, weil wir es in anderen Ländern sehen können, dass es geht. Das Land, das ich mir selber angeguckt habe, ist Kanada. Dort wurde das Bildungssystem aus der Dreigliedrigkeit, wie wir sie haben, vor vielen Jahren umgestellt auf diese Gemeinschaftsschule oder auf ein integratives System. Und die Kanadier sind nach meiner Kenntnis im Augenblick auch sehr erfolgreich, sind zum Beispiel sehr erfolgreich in dieser Gemeinschaftsschule oder integrativen Schule, inklusiven Schule, auch was die Hochleister anbelangt. Wir könnten ja uns vorstellen, dass wir dadurch, dass wir Gymnasien haben, die den Anspruch haben, besonders für leistungsstarke Schüler da zu sein, dass die auch besonders viel Hochleister, also im oberen Level, besonders gute Schüler oder Hochbegabte, also ich sage lieber Hochleister, hervorbringen. In Kanada hat man dort große Anstrengungen gemacht, um eben diesen Bereich auch zu stärken. Und da wurde jetzt, ich glaube, dieser Bereich verdoppelt, während bei uns die Stagnation jetzt im Augenblick da ist in Deutschland. Und gleichzeitig, obwohl in Kanada diese Hochleister besonders nach oben gehen, also viele Angebote für Schüler, die besonders talentiert sind, ist trotzdem die soziale Disparität nicht so groß wie bei uns. Das heißt, es sind näher zusammen, auch für die Leistungsschwächeren wird offensichtlich so viel getan, dass das nicht so auseinanderdriftet wie zum Beispiel bei uns. Bei uns ist ja das Auseinanderdriften zwischen den Guten und den Schwächeren relativ groß und die soziale Benachteiligung beziehungsweise die Benachteiligung im Bildungsbereich richtet sich viel mehr nach der sozialen Herkunft als nach der tatsächlichen Kompetenz oder der Leistung, die jemand erbringen kann. Da gibt es Studien von Herrn Baumert von 2010, die das nochmal unterstreichen. Also geht das? Ja, ein gemeinsames Lernen, das geht. Und man kann sich das wirklich in anderen Ländern anschauen und eben auch anschauen, wie das geht. Wir sind im Augenblick in einer Erprobungsphase, die wissenschaftlich begleitet wird. Und ich meine, wir können jetzt noch nichts sagen. Das wäre unseriös. Wir können noch nicht sagen, die Gemeinschaftsschule ist besser als alles, was bisher war. Aber es ist eine Schule, die in einem demokratischen Kontext aus meiner Sicht die richtige ist, wenn wir wollen, dass wirklich die Gleichberechtigung und in Verbindung mit Leistungsfähigkeit Einzug halten soll. Und dass wir nicht im Kästchen denken und in Standesdünkeln vielleicht sogar. Es gibt auch in anderen Ländern Professional Standards für alle Lehrer. Und bei uns werden ja die Lehrer auch nach diesen Kästchen einsortiert, ja, die sich dann in gesonderten Verbänden zu Wort melden. Also wir haben es immer mit vielen Verbänden zu tun und diese Verbände, Philologenverband, GEW, VBE, Berufsschullehrer, die argumentieren immer für ihren eigenen Status. Das ist etwas, was in anderen Ländern so nicht vertreten ist, sondern es gibt den Lehrer und die Professional Standards für den Lehrer, der nicht unterteilt ist in Schularten. Vielleicht können wir an der Stelle, kann ich mal aufhören und vielleicht gibt es Fragen oder Anmerkungen oder Kritik. Dann kann ich darauf eingehen.